Das kritische Potenzial besteht aus Drunkes Sicht darin, dass wir lernbereit bleiben, um es mal ganz einfach zu sagen, dass wir Menschen sind, die in allen Lagen und unter allen Herausforderungen, die das Leben uns bringen mag, nie davon ausgehen, dass wir die Wahrheit gepachtet haben.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen weiter über chinesische Philosophie. Wir setzen unseren Gang durch die Geschichte fort und bleiben im Daoismus. Über Laozi haben wir ja schon geredet und das Dao De Jing. Und in dieser Folge geht es um Zhuangzi, den anderen ja quasi wichtigen klassischen Vertreter des Daoismus. Und über den spreche ich jetzt mit Fabian Heubel. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Heubel, Sie sind in Taiwan unter anderem an der Akademia Sinica, am Institut für chinesische Literatur und Philosophie, im Moment aber auch Gastprofessor an der FU Berlin am Institut für Philosophie. Und Sie beschäftigen sich schon länger ausführlich mit chinesischer Philosophie. Und hier in dem Podcast ist die erste Frage immer so ein bisschen eine persönliche. Wie kam das eigentlich bei Ihnen im Leben, dieses Interesse?
Ja, für mich ist der Zugang vor allem die chinesische Kunst und Ästhetik gewesen, die mich auf ganz eigentümliche Weise angezogen hat. Jetzt nicht nur im engeren Sinne die Malerei oder Dichtung, sondern auch die praktische Ästhetik, also Teekultur, Keramik, dergleichen. Also davon bin ich ausgegangen und habe dann allmählich auch für mich die philosophischen Texte entdeckt.
Was kam da zuerst? Ich glaube, das hatte ich noch nie als Antwort hier gehört. Also, dass über die Ästhetik jemand zur Philosophie gefunden hat. Wie genau hat dieser Weg stattgefunden oder was waren die ersten Texte, mit denen Sie dann sich konfrontiert haben?
Die ersten Texte waren in der Tat Laozi und Zhuangzi, also die daoistischen Klassiker. Aber dann auch, als ich angefangen habe, Sinologie zu studieren, ich habe zunächst Philosophie studiert und bin dann zum Hauptfach Sinologie übergegangen, aber mit Nebenfach Philosophie. Später habe ich dann in Philosophie promoviert. Also es ging so ein bisschen zwischen Philosophie und Sinologie hin und her. Dass also der Übergang, als ich angefangen habe, Sinologie zu studieren, dann auch sehr stark in die konfuzianischen Klassiker stattgefunden hat, die sogenannten vier Bücher, die wir dann im Studium sehr ausführlich gelesen haben. Also Konfuzianismus und Daoismus jetzt im Großen und Ganzen waren mein Einstieg. Eine Magisterarbeit habe ich dann in der Sinologie geschrieben über Selbstkultivierung im frühen Konfuzianismus. Also das war ein Schwerpunkt dann auf konfuzianischen Texten. Im Moment arbeite ich an einem Buch über Laozi, genau genommen ein einziges Kapitel, das Kapitel 6 im Laozi. Das Buch wird im Juli erscheinen und heißt Schlucht und Atemwandel. Also da bin ich so zwischen Konfuzianismus und Daoismus beschäftigt.
Wir wollen ja heute über Zhuangzi reden und ich habe jetzt viel gehört, dass weil das war ein Name, der mir vor dem Fokus jetzt hier auf die chinesische Philosophie einerseits über diesen Schmetterlingstraum, auf den wir noch kommen müssen, von dem viele bestimmt schon gehört haben, bekannt war, aber sonst nicht so stark wie die anderen Denkerinnen und Denker, nee, nur Denker, über die wir jetzt hier schon gesprochen haben. Und gleichzeitig habe ich jetzt viel in der Vorbereitung gelesen, dass dieses Buch Zhuangzi, was ihm ja hauptsächlich zugeschrieben wird, so eine unglaubliche Strahlkraft im Chinesischen vor allem, aber auch so zu haben scheint, aufgrund der literarischen Qualität, aufgrund der bildlichen Qualität und so. Wo fängt man an? Was wissen wir vielleicht erstmal überhaupt über Zhuangzi selbst? Denn so wie ich das verstehe, ist es wie bei Laozi so ein bisschen unklar, ob es die Person wirklich gegeben hat, aber man denkt, dass es wahrscheinlich schon so war, oder?
Ja, das selber ist ein großer Streitpunkt der Forschung. Wie bei Laozi aber vielleicht etwas weniger kompliziert, als das im Falle Laozi der Fall ist, wo man teilweise ja davon ausgeht, dass das eher eine legendäre Figur ist, kann man dem gegenüber wohl schon davon ausgehen, dass Zhuangzi tatsächlich gelebt hat, dass er tatsächlich eine reale Person war. Das Problem, das wir mit dem Buch, das seinen Namen trägt, haben, ist allerdings, dass es heute als ein Mischwerk gilt, also als eine Kompilation, die etwa 600 Jahre nach dem Tod von Zhuangzi entstanden ist. Also die Lebensdaten von Zhuangzi sind in der Regel 369 bis 286 vor Christus. Und im dritten Jahrhundert nach Christus ist das Buch Zhuangzi, das wir heute überliefert haben, entstanden, kompiliert worden von einem Gelehrten namens Guo Xiang, der sowohl der Herausgeber als auch der erste Kommentator dieses Buches war. Und von daher können Sie sich schon vorstellen, dass wir hier sowas wie einen Interessenskonflikt haben, also dass jemand sowohl etwas herausgibt wie auch schon kommentiert. Und diese Kommentierung ist bis heute die einflussreichste in der chinesischen Geschichte geblieben, allerdings eben im dritten Jahrhundert unter ganz bestimmten auch intellektuellen, kulturellen, historischen Bedingungen entstanden, sodass wir sagen können, dass da schon in dem Moment, in dem das Buch in seiner heutigen Gestalt sich herausgebildet hat, eine bestimmte Deutungsrichtung dem Buch, ich will es fast sagen, aufgedrückt worden ist, die bis heute einflussreich, aber gleichzeitig auch sehr umstritten ist. In der Regel geht man davon aus, dass der erste Teil, die sogenannten inneren Kapitel, die ersten sieben Kapitel von Zhuangzi selber verfasst worden sind, während der zweite und dritte Teil vermutlich von Schülern und Schülergenerationen von späteren Autoren stammt. Aber selbst das ist umstritten. Denn es gibt in handzeitlichen Geschichtswerken Erwähnungen auch anderer Kapitel, die also dem zweiten und dem dritten Teil zugehören, die aber ja moralisch gesehen sehr provokativ sind. Also eine Lobrede auf einen Räuber und dergleichen, sodass man davon teilweise ausgeht, dass konfuzianisch gesinnte ja, Herausgeber diese Stellen, die also gegen den Konfuzianismus stärker polemisch sich richten, dass die in die späteren Kapitel oder in die hinteren Kapitel abgeschoben worden sind. Also Sie sehen schon, dass jetzt nicht nur unklar ist, ja, wie genau Zhuangzi der Autor gewesen ist, sondern dass diese ganze Geschichte der Entstehung dieses Buches mit sehr vielen offenen Fragen nach wie vor verbunden ist. Während man für das Buch Laozi eben spätere archäologische Funde hat, die also uns einen Einblick in dieses Buch jenseits der überlieferten Version erlauben, ist das, soweit ich weiß, bisher mit dem Buch Zhuangzi nicht der Fall. Also da haben wir jetzt weniger Material, um die Entwicklungsgeschichte des Textes auch philologisch, archäologisch zu beleuchten.
Weil man quasi keinen Ur-Zhuangzi gefunden hat.
Naja, den
Wie ist
Urlaute
das?
gibt es meiner Meinung nach auch nicht, aber es gibt zumindest ja Referenzpunkte,
Ja,
denen man
okay.
sich orientieren kann.
Und wie ist das an sich aufgebaut, dieses Buch? Und unterscheiden sich dann, wenn man jetzt sagt, der erste Teil, die inneren Kapitel, das ist wahrscheinlich von ihm selbst und der andere Teil ist dann eventuell von Schülern. Unterscheidet sich das alles inhaltlich und in der Form?
Wie gesagt, das ist schon gar nicht so leicht zu beantworten, da das schon darauf ankommt, welche Perspektive man auf das Buch erstmal wählt. Also ich folge jetzt zunächst einmal in der Einteilung der Übersetzung, der auch im deutschsprachigen Raum einflussreichsten Übersetzung von Richard Wilhelm, der also einen esoterischen Teil, einen exoterischen Teil und dann einen Teil mit verschiedenem unterscheidet. Und so ähnlich heißt das auch im Chinesischen. Da sagt man, Nei Pian, das sind die inneren Kapitel, Wai Pian, das sind die äußeren Kapitel und Za Pian, das sind die verstreuten oder verschiedenen Kapitel. Und wie gesagt, die teilweise in der Forschung vertretene Auffassung, dass diese sogenannten inneren Kapitel oder das, was Wilhelm esoterische Kapitel nennt, von Zhuangzi selber verfasst worden sind, das ist eine Auffassung, die in der Forschung auch wiederum in Frage gestellt wird, weil eben in diesen späteren Kapiteln, in den späteren Teilen einfach sehr wichtige Kapitel sich finden oder sehr wichtige Passagen sich finden, sodass es schwer ist zu sagen, dass also das Wichtigste im ersten Teil ist und mal im Teil für Verschiedenes, im dritten Teil findet sich nur irgendwie Marginales. Das kann man so mit Sicherheit nicht sagen.
Bevor wir dann noch stärker zum Inhalt kommen, was wissen wir denn über Zhuangzi selbst? Also was wird denn erzählt über diese Person, wenn sagen wir, es habe sie gegeben? Was für Anhaltspunkte gibt es da ja, zu seinem Wesen, Beruf und so weiter?
Also darüber wird eben auch relativ viel spekuliert. Es gibt die Auffassung, dass er in einem Lackbaumgarten, vermutlich in einem kaiserlichen Lackbaumgarten, als eine Art Beamter oder Aufseher gearbeitet hat. Dann gibt es aber eben Zhuangzi selber eben auch eine ganze Reihe von Geschichten, in denen Zhuangzi selber vorkommt. Also zum Beispiel, in denen er darum gebeten wird, in ein Amt einzutreten, aber dieses Amt ablehnt. Oder Gespräche, in denen er mit einem anderen berühmten Philosophen seiner Zeit mit dem Namen Huizi, der eher als ein Logiker oder als eine Art Sophist gilt, im Gespräch ist. Von Huizi wissen wir, dass er teilweise hohe Ämter innehatte. Also von daher können wir vermuten, dass Zhuangzi selber aus einer ja, sehr gebildeten Familie stammt, dass er in ja durchaus hochrangigen Kreisen in der damaligen Zeit verkehrt ist, aber eben sich aus dem öffentlichen Leben sehr stark zurückgehalten hat. Und zur allgemeinen Einschätzung des Hintergrunds können wir sagen, dass es eine Zeit, und das wird im Zhuangzi auch durchaus thematisiert, eine Zeit großer Konflikte und auch militärischer Auseinandersetzungen war. Zhuangzi beschreibt teilweise Szenen, in denen eben brutale Herrscher regieren, die Leichen liegen in den Straßengräben und dergleichen. Also es ist eine Zeit auch großer Umwälzungen. Es ist eine schwierige Situation. Und von daher auch verständlich diese zwiefache Haltung, die wir im Zhuangzi häufig finden. Also auf der einen Seite das Einbezogensein offenbar in politische Umstände. Wenn man schon gefragt wird von einem Fürsten, ob man in den Dienst treten will, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass man ja, irgendwelche Fähigkeiten hat oder irgendwie aufgefallen ist. Auf der anderen Seite aber eben ganz offensichtlich immer wieder das Lob des Sich-Zurückziehens oder die Betonung des Selbstwandels, der Selbstkultivierung, bevor man irgendwie politische Veränderungen wünschen sollte oder bevor man politisch aktiv werden sollte. Es gibt da dieses berühmte Gespräch zwischen Konfuzius und seinem Schüler Yenhui im vierten Kapitel des Zhuangzi. Im Zhuangzi gibt es häufig die Person des Konfuzius, was zunächst einmal etwas irritierend ist, aber auch schon wieder für Schwierigkeiten zeugt, die wir mit der Person des Zhuangzi haben. Also der Konfuzius tritt in diesem Gespräch auf mit seinem Lieblingsschüler Yenhui, der eine ja, brutale politische Situation im Staat Wei sieht und dahin reisen will, um den Herrscher davon zu überzeugen, eine weniger brutale Herrschaft zu entwickeln. Und in diesem Gespräch haben wir dann diese berühmte Stelle, in der es um das Fasten des Herzens geht. Konfuzius empfiehlt Yenhui, mit dem Fasten des Herzens, also mit einem Sich-Lehren, mit einem Selbstwandel, mit Selbstkultivierung anzufangen und nicht zu glauben, dass er selber in der moralischen Position ist, andere zu verändern. Also wir sehen hier, wie auch historisch spezifische Situationen geschildert werden. Und wir sehen, das habe ich eben angedeutet mit dem Verhältnis zu Konfuzius, wir sehen hier die Frage auftauchen, die auch für die Forschung von Bedeutung ist, ob Zhuangzi überhaupt ein Daoist war. Wir wissen, die Unterscheidung zwischen Daoismus und Konfuzianismus ist späteren Datums. Also in der Zeit, in der Laozi und Zhuangzi und Konfuzius gelebt haben, gab es diese Schulen noch nicht. Und es gibt in der Forschung die Auffassung, dass Zhuangzi auch durch seinen Hintergrund eher so etwas wie ein kritischer Konfuzianer ist als ein Daoist. Und dafür zeugt auch die Häufigkeit, in der die Figur des Konfuzius in diesem Buch vorkommt. Aber sie kommt häufig in einer sehr ironischen Weise vor, in einer sehr kritisch gewendeten Weise, sodass wir sagen können, dass Zhuangzi mit den verschiedenen auch geistesgeschichtlichen Positionen seiner Zeit sehr gut vertraut war. Dafür spricht auch das letzte Kapitel in dem Buch, das wir jetzt haben, das 33. Kapitel, das so etwas wie die erste Philosophiegeschichte Chinas enthält. Also wir haben hier einen Überblick über bestimmte Schulen, Laozi kommt darin auch vor, und andere, sodass Zhuangzi als jemand gelten kann, der ja mit der intellektuellen Situation seiner Zeit, also wenn wir jetzt ihn mal als Person annehmen, mit der intellektuellen Situation seiner Zeit sehr gut vertraut war und uns da sogar etwas wie eine geschichtliche Deutung überliefert hat.
Wenn Sie sagen, man kann ihn auch als kritischen Konfuzianisten vielleicht sehen, was ist denn die Haltung von Zhuangzi zu den Ideen des Konfuzius oder wie kommt Konfuzius auch als Figur dann im Zhuangzi rüber? Denn bei Zhuangzi ist es ja schon so, dass es um viel um diese Rückzugsidee auch geht oder auch ums Nichthandeln und bei Konfuzius geht es ja aber eher um dieses meistens sich dem System und der Gesellschaft unterordnen. Und das sind ja schon ja unterschiedliche Sichtweisen eigentlich.
Da haben wir jetzt schon das nächste große Problem. Also, dass es bei Konfuzius oder im Konfuzianismus darum geht, sich dem System oder der Gesellschaft unterzuordnen, scheint mir sehr problematisch zu sein als Aussage, als These. gibt vielleicht Leute, die das glauben oder behaupten, aber wir können auf der einen Seite, denke ich, sagen, dass es im Konfuzianismus eine Gesellschaftskritik auch gibt, eine Kritik am System. Es gibt immer wieder eine Distanznahme auch vom Bestehenden. Konfuzius selber als Person war so etwas wie ein wandernder Gelehrter, der ja nun keineswegs politisch erfolgreich war und teilweise auch, das wird in den Gesprächen ja beschrieben, verfolgt worden ist. Und es gab vielleicht sogar Anschlag- oder Mordversuche gegen ihn und dergleichen. Also es gibt eine Spannung der Anteilnahme, des sich in die Gesellschaft hineinbegebens und des sich gleichzeitig aber auch kritisch gegen sie wendens. Und das ist, denke ich, die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt so etwas wie einen kritischen Konfuzianismus im Zhuangzi haben können, würde ich sagen. Also es geht davon aus, dass im Zhuangzi, wenn wir ihn dann auch konfuzianisch beeinflusst wahrnehmen, dass es im Zhuangzi eine Radikalisierung dieses kritischen Potenzials des Konfuzianismus gibt. Und das kritische Potenzial besteht dann aus Zhuangzis Sicht darin, dass wir lernbereit bleiben, um es mal ganz einfach zu sagen, dass wir Menschen sind, die in allen Lagen und unter allen Herausforderungen, die das Leben uns bringen mag, nie davon ausgehen, dass wir die Wahrheit gepachtet haben, sondern dass wir lernbereit bleiben, also offen für Veränderungen bleiben, offen auch für Selbstveränderung, offen für tiefgreifenden Selbstwandel. Und nur eine Person, die in der Lage ist, offen für Selbstwandel zu bleiben und in dem Sinne, wie es dann heißt, sich zu lehren, um auf die Dinge zu warten. Das ist eine Formulierung, die sich im Kontext dieses Fastens des Herzens im Kapitel 4 findet. Also erst in dem Moment, in dem wir lernbereit und auch veränderungsbereit bleiben, sind wir in der Lage, andere zu ändern. Und eine solche Haltung, die wird im Zhuangzi zwar, kann man sagen, radikalisiert, also was dann dieses Sich-Lehren ist, was die Lehre ist, die dabei eine Rolle spielt, inwiefern diese Lehre im Verhältnis zum Weg steht, Dao. Das ist eine Problematik, die dann auf eine sehr spezifische Weise im Zhuangzi entfaltet wird. Allerdings ist das etwas, was ich vom Konfuzianismus, wie wir ihn aus den Gesprächen des Konfuzius oder aus den sogenannten vier Büchern kennen, gar nicht so sehr unterscheidet. Denn dort gibt es auch diese Vorstellung, dass wir uns selbst kultivieren müssen, dass wir offen für das Lernen bleiben müssen. Damit fangen die Gespräche des Konfuzius an, dass Lernen und Üben eine Freude sind, die uns unser ganzes Leben begleitet. Und dass Missachtung etwas ist, womit wir leben müssen, leben lernen müssen, dass der sogenannte Edle jemand ist, der eben auch dann dieses Lernen freudig weiter betreibt, wenn er sozial missachtet und nicht anerkannt wird. Also das sind Aspekte, die sich im Konfuzianismus finden, die dann im Zhuangzi, so würde ich sagen, radikalisiert und ja, ausgebaut werden. Und in dem Sinne haben wir so etwas wie die Betonung des Lernens, der Selbstkultivierung, des Gehens eines Weges, des eben Dao genannten Lebensweges als ein gemeinsames Thema. Also die Kultivierung des Weges oder das Gehen des Weges auf Chinesisch Xiu Dao oder Xing Dao. sind etwas, was diese beiden Schulen durchaus teilen. Und dieses Gehen des Weges, diese Kultivierung, die kann sich immer auch gegen das Bestehende richten. Im Zhuangzi haben wir dann allerdings etwa eine sehr, wie auch teilweise im Laozi, eine sehr ja, zugespitzte, ironische Kritik am konfuzianischen Ritualsystem. Also es gibt im Konfuzianismus die Idee, dass Rituale, rituales Verhalten, dass so etwas wie eine rituelle Ordnung oder man könnte sagen, eine ästhetische Ritualordnung die Gesellschaft durchzieht und ihr so etwas wie Stand verleiht. Und dagegen richtet sich nun häufig das Buch Zhuangzi. Da wird das eher als eine Verhärtung der Beziehungen, der menschlichen Verhältnisse und auch der gesellschaftlichen Verhältnisse kritisiert. Und ein wichtiger Unterschied, der an vielen Stellen im Zhuangzi hervortritt, ist die Kritik am sogenannten heiligen Menschen, an den Shengren. Wilhelm übersetzt teilweise auch die Berufenen. Das sind die Idealfiguren der konfuzianischen Philosophie, die auch jetzt als Überlieferer oder vielleicht sogar Schöpfer der klassischen Schriften angesehen werden. Und diese Figur des heiligen Menschen, des Idealmenschen und die klassischen Schriften als Standard für gesellschaftliches, politisches und auch persönliches Verhalten, die werden im Zhuangzi häufig sehr weitgehend in Frage gestellt. Es gibt zum Beispiel die berühmte Stelle, wo ein Wagenmacher mit einem Fürsten ins Gespräch kommt. Eine dieser typischen erfundenen, fiktiven Gespräche, die wir im Zhuangzi haben, das gibt es natürlich im Laozi nicht, wo ein Wagenmacher mit einem Fürsten ins Gespräch kommt, der etwas liest und er fragt ihn, was lesen Sie, o Fürst? Und er sagt, ich lese die Schriften der heiligen Menschen des Altertums. Und der Wagenmacher fragt, leben die noch? Fürst sagt, nein, die sind schon verstorben. Dann sagt der Wagenmacher, dann ist es der Abfall der Alten, was ihr lest. Ihr lest den Abfall der Alten. Und das ist für uns in der Gegenwart nicht relevant. Und der Fürst, ganz autoritärer Herrscher, sagt, verteidige dich für das, was du hier gesagt hast. Wenn du es nicht vermagst, musst du sterben. Und dann fängt der Wagenmacher an, aus seiner Erfahrung des Wagenmachens zu sprechen. Und er sagt, ich kann noch nicht mal an meinen eigenen Sohn überliefern, wie bestimmte Kniffe des Wagenmachens, des Radmachens funktionieren. Also das heißt, es gibt Dinge, die man nicht überliefern kann. Und das sind die entscheidenden Dinge, die sich der Überlieferung einfach widersetzen. Und in dem Sinne sagt er dann, gibt es diese Überlieferung der heiligen Menschen des Altertums so gar nicht, kann es sie gar nicht in diesem normativen Sinne geben, weil die Schriften und die Überlieferung, alles, was damit verbunden ist, immer neu geschaffen werden muss. Das ist immer eine neue Aufgabe, die sich in der Erfahrung stellt. Und das ist etwas ganz Typisches, was wir im Zhuangzi finden, dass er sich auf die Erfahrung und auf die Praktiken einfacher Leute bezieht. Also der Wagenmacher, der Koch, der Schwimmer. Also es sind Menschen, die hierarchisch, jetzt, wenn wir uns vielleicht eine hierarchisierte Gesellschaft in dieser Zeit vorstellen, die hierarchisch keineswegs hochstehend sind, sondern vielleicht sogar ganz allgemein ja im Alltag mit Handwerkstätigkeiten beschäftigte Menschen sind. Und in diesem Sinne haben wir eine Kritik des konfuzianistischen, hierarchisierten politischen Systems, das also, was ich eben gesagt habe, dieses Gehen des Weges, das Kultivieren des Weges keineswegs bloß etwas ist, was der Elite allein zugänglich ist, was die Elite der Gesellschaft, der Gebildeten in der Lage ist zu verwirklichen, sondern die Kultivierung des Weges ist etwas, was letztlich für alle Menschen offen steht.
Was ist das genau? Also, das war ja bei Laozi, erinnere ich mich, in der Folge, die wir gemacht haben, hier so, dass das immer so ein bisschen offen bleibt eigentlich, was Dao genau ist. Ist das
Ja.
bei Zhuangzi konkreter?
Ja, es gibt diese Stelle, in der auch ein Gespräch mit Zhuangzi, wo gefragt wird, was nun Dao, der Weg ist. Und am Schluss, das wird also dann so beschrieben, ich kann die Stelle jetzt nicht ganz genau in ihrer Folge erinnern, also dass Dao auch in Ziegeln zum Beispiel ist und dann sagt der Gesprächspartner, ja, noch niedriger und dann heißt es am Schluss in Pisse und Scheiße. Also die Idee ist, und das ist, denke ich, ganz typisch für Zhuangzi, aber auch in gewisser Hinsicht für Laozi, dass der Weg nicht etwas ist, was irgendwie metaphysisch, transzendent, jenseitig allein ist. Das ist das auch. Das ist der Weg auch, sondern gleichzeitig konkret, alltäglich und ganz niedrig, sozusagen im Niedrigsten. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass Dao etwas, wie man sich das im 19. Jahrhundert bei einigen Übersetzern, vor allem dem deutschen Übersetzer Viktor von Strauss vorgestellt hat, der Tao als so eine Art Chiffre für Gott verstanden hat. Also eine Art transzendente Entität. Und deswegen auch die Weigerung von Viktor von Strauss 1870, Tao, Dao zu übersetzen, weil das so eine Art Desakralisierung, eine Art Entheiligung wäre. Und ich übersetze Dao als Weg ganz bewusst, weil ich betonen will, das ist natürlich nicht etwas, was ich erfunden habe, sondern was so eine Art Tradition ist. Ich wähle bewusst diese Übersetzung und knüpfe an diese Tradition an, weil der Weg etwas ist, was alltäglich ist. Der Weg ist etwas, was wir täglich Schritt für Schritt gehen. Und dabei gehen wir durch Niedriges, manchmal gehen wir höher hinaus, aber diese beiden Aspekte werden in der Kultivierung des Weges, im Gehen des Weges miteinander verbunden. Und die Spannweite, die scheint mir bei Laozi und Zhuangzi nun besonders weit zu sein, besonders ausgeprägt zu sein. Und es wird besonders betont, dass Dao nicht irgendwas Hohes ist, sondern gerade dort ist, wo, etwa im Laozi es heißt, wo sonst niemand sich aufhalten möchte. Da ist man nahe des Weges, da ist man nahe des Dao. Kapitel 8 im Laozi, das Wasser, das nach unten fließt und sich an Orten aufhält, an denen sich niemand aufhalten möchte. Es ist also, und das vielleicht allgemein gesagt, es ist gerade nicht, würde ich meinen, eine Art Fürstenspiegel oder sowas. Also eine Lehre, die für die Herrschenden bestimmt ist. Wenn das so wäre, dann sind einfach zu viele Stellen in diesen beiden Büchern, die ganz offensichtlich einer solchen Auffassung widersprechen, weil sie eine bestimmte Auffassung von Hierarchie einfach verkehren. Es ist nicht das Hohe, was wirklich bedeutsam ist, sondern wir fangen beim Niedrigen an. Und von da bewegen wir uns dann vielleicht teilweise nach oben und wir können fragen, was die Kultivierung des Weges in einem vielleicht spirituellen oder geistigen Sinne bedeutet, aber dieses fundamentale Moment einer Verkehrung der bestehenden hierarchischen Ordnung nicht nur was soziale und politische Verhältnisse angeht, sondern auch was das Verhältnis zu uns selbst angeht, das sogenannte Selbstverhältnis, die Subjektivität, dass wir auch dort mit dem Körperlichen anfangen, mit dem Niedrigen anfangen, mit der alltäglichen Erfahrung immer wieder uns beschäftigen. Das sind Dinge, die ja für die chinesische Philosophie sicherlich, also für den Konfuzianismus im Besonderen eine große Herausforderung gewesen sind, aber vielleicht auch, wenn wir uns die Philosophiegeschichte insgesamt vor Augen führen, eine erhebliche Provokation darstellen. Denn es geht nun in der Philosophie nicht darum, allein das Geistige zu entwickeln oder intellektuell tätig zu sein, Theorien zu formulieren und dergleichen, sondern es geht darum, den Weg des Lebens in allen seinen Facetten anzuerkennen und zu kultivieren.
Bei Zhuangzi jetzt oder
Bei
meinen
Laozi
Sie
gilt
an
das,
sich jetzt
glaube ich,
für die
auch. Für
Philosophie?
Laozi gilt das auch.
Dieser Perspektivwechsel an sich ist das, das ist schon zentral in diesem Text, oder? Weil es geht, also es gibt ja einerseits diesen Teil über den Traum des Schmetterlings, bei dem die Frage ist, habe ich davon geträumt, dass ich ein Schmetterling bin, oder umgekehrt hat der Schmetterling geträumt, dass ich ein Mensch bin. Aber es gibt ja auch die Freude der Fische, zum Beispiel diesen Teil, in dem es darum geht, dass wir nicht wissen können, was genau dem Fischen Freude bereitet, wenn wir sehen, wie sie zum Beispiel durch den Fluss springen, weil wir mit diesem Konzept quasi da gar nicht so operieren können. Kann man sagen, das ist eigentlich die große Bewegung eigentlich, die immer wieder auch wiederholt wird in diesem Text, dieser ständige Perspektivwechsel, der ja dann auch bedeutet, dass man sich selbst oder die Position, in der man selbst ist, nicht ja, verallgemeinern kann?
Was man verallgemeinern kann, um darauf gleich zu sprechen zu kommen, ist die Notwendigkeit des Perspektivwechsels. Also, das ist eben etwas, was allgemein ist. Das heißt, es gibt diese Stelle, ich springe jetzt so ein bisschen zwischen den Stellen hin und her, es gibt diese Stelle, wo Zhuangzi und Huize über die Unbrauchbarkeit sprechen. Im Kapitel 26, wenn ich recht erinnere. Und dann sagt Huize, das, was Zhuangzi so sagt, dass seine Lehren, so kann man das vielleicht übersetzen, unbrauchbar sind. Seine Worte sind unbrauchbar. Und Zhuangzi antwortet mit einem Bild. Und dieses Bild besteht darin, etwas vereinfacht gesagt, besteht darin zu sagen, stell dir vor, du stehst an einer Stelle und um diese Stelle herum wird die Erde weggegraben, sodass man dann nur noch auf einer Insel steht. Um uns herum, also um dich herum, ist die Erde weggegraben. Und dann fragt Zhuangzi Huize, ist diese Stelle dann noch brauchbar? Also man stellt sich das vor, man steht wie auf so einer kleinen Insel inmitten einer Leere um einen herum. Man kann diese Stelle nicht mehr verlassen. Darum geht es natürlich. Und dann die Frage, ist diese Stelle dann noch brauchbar? Und Huize sagt, sie ist nicht mehr brauchbar. Und Zhuangzi sagt dann, dass wir von daher wissen, dass der Gebrauch der Stelle, auf der wir stehen, davon abhängt, dass wir den größten Teil, ich sage jetzt mal, der Erde nicht gebrauchen, dass die Erde für uns im Moment ungebraucht ist, dass wir sie nicht nutzen. Also in dem Sinne verkehrt eher das Verhältnis. Es ist nicht das Brauchbare, das entscheidend ist, sondern das Unbrauchbare. Also in dem Sinne, dass wir etwas nicht nutzen, dass wir etwas nicht direkt unserem Gebrauch zuführen. Und von daher versucht er zu betonen, dass wir normalerweise das Verhältnis von Brauchbarkeit und Unbrauchbarkeit, von Nützlichkeit und Nichtnützlichkeit völlig falsch verstehen, dass wir es umkehren müssen. Und dass in dem Moment, in dem wir es umkehren, wir eben lernen, dass Unbrauchbarkeit nicht einfach irgendeine Marotte ist. Also dass ich sage, was weiß ich, dieser oder jener Mensch ist nutzlos für irgendwas halt, für die Gesellschaft oder was auch immer, für die Wirtschaft, wie wir es ja auch häufig kennen, sondern er sagt, es ist umgekehrt so, dass wir von der anderen Seite, von der Unbrauchbarkeit, die Brauchbarkeit denken sollten oder vom Untun, dem Nichthandeln, Wu Wei, vom Ohnetun her, das Tun. Also das ist so eine typische Figur der Gegenwendigkeit, dass also etwas, was wir normalerweise für wahr halten, verkehrt wird, gegen sich gewendet wird, um eine kritische Perspektive zu eröffnen. Aber dieser Stand in der Brauchbarkeit, dass wir also ein Stück Erde gebrauchen, ist etwas, worum wir gar nicht herumkommen. Der Gebrauch selber ist nichts Schlechtes oder ist nichts, was dort abgelehnt wird. Wir müssen gebrauchen, wir müssen an einer Stelle stehen, wir müssen uns ernähren, wir brauchen gewisse Dinge, gebrauchen gewisse Dinge, das ist unvermeidlich. Das ist unsere Perspektive. Das ist die Perspektive, die jeder Mensch notwendigerweise hat. Wir stehen an einer bestimmten Stelle. Wir haben einen bestimmten Standpunkt. Und selbst wenn dieser Standpunkt nur darin besteht, dass ich hier und jetzt hier bin, hier sitze oder hier stehe, ich stehe jetzt nicht woanders, sondern hier. Das ist mein Standpunkt. Aber das gilt für alle Menschen. Alle Menschen haben einen Standpunkt. Und das Entscheidende, das ist, denke ich, etwas, was im Zhuangzi sehr stark immer wieder betont wird, das Entscheidende ist, dass wir lernen, den eigenen Standpunkt nicht als absolut anzusehen. Das ist aber kein Relativismus. Der Standpunkt ist unumgänglich. Wir können nicht standpunktlos sein. Also auch wenn Zhuangzi von mir aus das Angebot eines Fürsten ablehnt, in dessen Dienst zu treten, ist das ja auch ein Standpunkt. Also er lehnt ja etwas ab, er tut ja etwas nicht.
Das ist auch eine bekannte Passage, ne, in dem er diesen Job dann da ablehnt und sagt, er möchte das nicht machen.
Ja, er möchte diese Frage, dann fragt er denjenigen, der da vom Fürsten geschickt wird, ob er lieber eine Schildkröte sein möchte, die ihren Schwanz durch den Dreck zieht, oder eine Schildkröte, die im Palast des Fürsten ausgestopft, ausgestellt wird. Und dann sagt der andere, ja, lieber eine lebende Schildkröte, die ihren Schwanz durch den Dreck zieht. Und das heißt, in dem Moment, in dem ich in den Dienst des Fürsten eintrete, werde ich mumifiziert geradezu. Das ist eine Position, in der ich gerade meine Fähigkeiten und meine Lebendigkeit nicht mehr entfalten kann. Ich meine, da spricht natürlich auch schon eine deutliche Kritik dann eines bürokratischen, erstarrten, sehr auf Äußerlichkeiten und Regeln fixierten Systems heraus.
Aber sind das tatsächlich auch ja, Lektionen, die man tatsächlich laut Zhuangzi umsetzen soll? Also tatsächlich nicht handeln, sich zurückziehen, dann den Beruf nicht annehmen, auch dieses ständig die Perspektive wechseln, das ist ja alles nichts, was sehr gut mit gesellschaftlichem Leben vielleicht irgendwie vereinbar ist. Also sind das eher Denkbilder, um eine größere Reflexionsfähigkeit dann irgendwie zu erzeugen oder tatsächliche, ja, Handlungsanweisungen für ein gelingendes Leben?
Das ist eine sehr weitreichende Frage, also weitreichend in dem Sinne, dass sie für die chinesische Geistes- und Kulturgeschichte sehr wichtig gewesen ist. Also es gibt so eine Auffassung des Verhältnisses von Konfuzianismus und Daoismus, dass der Konfuzianismus eben das in die Welt gehen ist und der Daoismus das sich aus der Welt zurückziehen, dass das aber zwei Seiten einer Sache sind. Also mal angenommen, ich bin jemand, der eine gewisse Phase meines Lebens als Beamter tätig ist, im politischen, sozialen System einen gewissen Rang hat, eine gewisse Aufgabe habe, dann bin ich in der Welt und mal angenommen, vielleicht werde ich entlassen, weil ich irgendwas schlecht gemacht habe oder weil ich den Herrscher kritisiert habe oder weil meine Pläne als nicht realisierbar angesehen werden oder was auch immer. Und dann ziehe ich mich zurück in die Berge oder aufs Land und lebe, sagen, ein daoistisches Leben. Also das Entscheidende ist aber zunächst einmal, sich vorzustellen, dass das etwas ist, was im Leben eines Menschen passieren kann. Also das ist etwas, was ein Mensch, wenn wir uns das etwas vereinfacht vorstellen, vielleicht das Arbeitsleben und dann eine Art Rückzug nach dem Arbeitsleben. Das kann aber und ist auch für wichtige Figuren der chinesischen Kulturgeschichte so gewesen. Das kann durchaus auch so sein, dass ein Gelehrter mehrfach in seinem Leben dann in die Welt geht und wieder rausgeht oder rausgeworfen wird, dann wieder aufgenommen wird, wieder geholt wird, dann wieder entlassen wird. Also der berühmte Dichter und Philosoph Su Dongpo, einer auf der Song-Zeit einer der berühmtesten literarischen Figuren der chinesischen Geschichte, hat uns ein solches Beispiel gegeben. Also mehrfach in hohen Positionen im Kaisertum, am Hofe, dann degradiert auf irgendeine abgelegene Insel, dann wieder geholt. Also dieses Hin und Her, dieses in die Welt und aus der Welt ist nicht einfach schroff voneinander getrennt, sondern es ist genau genommen etwas, was wir ständig vollziehen, was wir fast täglich vollziehen, wenn wir, was weiß ich, in die Arbeit oder in eine bestimmte gesellschaftliche, politische Tätigkeit gehen und dann von mir aus am Wochenende einen Spaziergang im Wald machen oder uns zurückziehen, mal allein sein wollen. Das ist etwas, was uns jeden Tag, jede Woche begleitet. Also dieses Hin und Her ist nicht, meiner Meinung nach, nicht zu verstehen als ganz verschiedene Haltungen, sondern es ist als etwas zu verstehen, was uns beim Gehen unseres Weges, Xingdao, um darauf zurückzukommen, tagtäglich und eigentlich ständig begleitet. Von daher ist das durchaus ganz praktisch gedacht. Und vor allem im Zhuangzi, das ist natürlich ganz anders als im Laozi, aber vor allem im Zhuangzi, diese Geschichten von alltäglichen Beispielen, alltäglichen Unterhaltungen mit Leuten, die aus ihrer Erfahrung sprechen, der Zikadenfänger, der Wagenradmacher, der Schwimmer, der Koch und dergleichen mehr. Das sind alles Beispiele, die ja sehr, sehr lebensnah sind, die also keineswegs irgendwie entrückt sind.
Vielleicht können wir noch mal einmal diesen Schmetterlingstraum ansprechen. Also da träumt Zhuang Zhao, dass er ein Schmetterling sei und wacht dann auf und ihm fällt dann auf, dass er nicht mehr der Schmetterling ist. Und dann kommt die Frage, ob nun der, also er selbst geträumt hat, ein Schmetterling zu sein oder der Schmetterling vielleicht geträumt hat, Zhuang Zhao zu sein. Warum ist gerade das so eine bekannte Stelle aus dem Zhuangzi, die ja auch selbst international diese große Bekanntheit hat?
Ja, klar, wir haben hier wiederum diese Seite des, was wir eben Perspektivwechsel genannt haben. Also im Zhuangzi gibt es viele Stellen, wo ja aus der Perspektive von Tieren gesprochen wird. Also man kann meine, ich denke gerade die berühmte Erzählung von Franz Kafka, die Verwandlung. Kafka war ein begeisterter Zhuangzi-Leser und also Kafka kannte nachweislich die Übersetzungen von Richard Wilhelm der verschiedenen chinesischen Klassiker. Und dann diese Perspektive, sich plötzlich in ein Tier zu verwandeln und aus dieser Perspektive die Menschenwelt wahrzunehmen. Das ist etwas, was wir im Zhuangzi häufig haben. Also, dass unsere eigene menschliche Identität, um das so zu nennen, immer etwas ist, was fragil ist. Immer etwas ist, was im Wandel ist. Immer etwas ist, was im nächsten Moment schon anders sein kann. Und genau davon ist im Schmetterlingstraum die Rede, meinem Verständnis nach. Am Schluss gibt es die berühmte Stelle, in der vom Wandel der Dinge gesprochen wird. Auch Wilhelm übersetzt, so ist es mit der Wandlung der Dinge. Auf Chinesisch, zi wei, u hua. U heißt Ding, hua heißt Wandel. Das ist der Dinge Wandel. Und der Wandel der Dinge in diesem Kontext, der bedeutet, dass wir zwar davon träumen können, von mir aus ein Schmetterling zu sein, das heißt aber nicht, dass wir im nächsten Moment tatsächlich ein Schmetterling werden können. Zwischen Zhuangzhou und dem Schmetterling gibt es einen Unterschied, gibt es eine Trennung. Auch Wilhelm sagt, zwischen Zhuangzhou und dem Schmetterling ist sicher ein Unterschied an dieser Stelle. Also es gibt den ständigen Wandel, aber es gibt auch die Unhintergehbarkeit von Unterscheidungen. Und da sind wir wieder bei dieser Frage des Standpunktes und der Perspektive oder des Standpunktes und der Lehrung, des Auslehrens meiner fixen Auffassungen, dass also der Schmetterlingstraum, diese Passage, natürlich besonders einflussreich dadurch geworden ist, dass darin der Wandel, der Schmetterling steht natürlich für einen Wandlungsprozess in der Natur, von der Larve über die Raupe hin zum Schmetterling. Das ist etwas, was wir, also wenn man zumindest häufiger in der Natur ist, relativ leicht beobachten kann. Es ist eine Anerkennung des Wandels, eine Affirmation des Wandels, aber gleichzeitig ist darin auch von den Grenzen des Wandels die Rede, weil es Unterscheidungen gibt, weil es Grenzen des Wandels gibt. Und diese beiden Seiten zu sehen, diese beiden Seiten in das Gehen des Weges, die Kultivierung des Weges einzubeziehen, das scheint mir so die Schlüsselbedeutung in dieser Stelle des Schmetterlingstraums zu sein.
Was würden Sie denn jetzt am Ende noch sagen? Was ist die Rolle, die Zhuangzi und das Zhuangzi in der chinesischen Philosophiegeschichte spielt? Warum ist dieser Text so wichtig?
Also auf der einen Seite ist er, denke ich, so wichtig, weil er diese doppelte Haltung oder man könnte vielleicht auch sagen, paradoxe, gegenwändige Haltung des in die Welt gehens und sich aus der Welt zurückziehens in seinen Geschichten, in seinen Gleichnissen, Gesprächen auf paradigmatische Weise ausgedrückt hat. Und das ist, denke ich, für die Figur des chinesischen Literaten, Gelehrten so etwas wie das Paradigma der Subjektivität geworden. Darüber hinaus ist Zhuangzi einfach durch seinen Stil, durch seine literarische Form unglaublich einflussreich gewesen. Es ist einer der kreativsten, fantasievollsten Texte der chinesischen Literaturgeschichte, vielleicht der Literaturgeschichte überhaupt. Und in dem Sinne, das Spiel mit der Sprache, dass die Sprache selber schon dieses Problem enthält. Also die Sprache entzieht sich uns ständig. Die Sprache ist nicht etwas, was wir festmachen können. Damit spielt Zhuangzi. Das richtet sich gegen den Konfuzianismus, der die Namen richtig stellen will. Bei Zhuangzi ist die Sprache ein Spiel zwischen Ausdruck und Ausdruckslosigkeit, zwischen etwas, was ich sagen möchte und etwas, was ich dem Sagen und der Sprache immer wieder entzieht. Und in dem Sinne hat, denke ich, Zhuangzi jetzt als Figur, auch als legendäre Figur, einfach die ästhetische und künstlerische Tradition zutiefst inspiriert und geprägt. Also die chinesische Literatenästhetik, die Ästhetik der gebildeten Schicht ist ohne Zhuangzi, ohne die Bezüge zu Zhuangzi kaum vorstellbar. Also da hat Zhuangzi viel mehr noch in die Ästhetik und in die Kunst hineingewirkt oder in eine Art Lebenshaltung als Laozi, wo die Dinge halt sehr, sehr hermetisch irgendwie verklausuliert sind. Also so in ganz kompakten, abstrakten Textstellen verborgen sind. Im Zhuangzi vielmehr werden diese Aspekte einfach entfaltet und sind letztlich allgemein zugänglich. Also in dieser Sprache hat Zhuangzi nicht nur die Elite und nicht nur die Literaten erreicht, sondern viele alltägliche Redewendungen aus dem Zhuangzi werden nach wie vor in der Alltagssprache verwendet und sind in diese eingeflossen. Von daher können wir eine Ahnung davon bekommen, wie breit die Wirkung des Zhuangzi gewesen ist.
Und würden Sie den Hörerinnen und Hörern empfehlen, da mal reinzulesen? Also wie fängt man an, wenn man sich mit dem Zhuangzi mal beschäftigen möchte?
Ja, es gibt viele Übersetzungen, deutsche, mehrere inzwischen deutsche Übersetzungen. Es gibt sehr empfehlenswerte englische Übersetzungen. Also für die deutsche Übersetzung, auch weil es preislich besonders gut erschwinglich ist, würde ich nach wie vor erstmal Richard Wilhelm, die Übersetzung von Richard Wilhelm empfehlen. Die ist aus den, soweit ich weiß, 1920er, von 1920 etwa. Dann gibt es aber auch sehr empfehlenswerte englische, neue englische Übersetzungen. Zum Beispiel eine Übersetzung des gesamten Zhuangzi von dem Chicagoer Sinologen und Philosophen Brooke Sipporing. Das ist eine Übersetzung der Complete Works. Und eine weitere kürzlich erschienene Übersetzung ist von Chris Fraser. Das ist bei Oxford World's Classics erschienen, Zhuangzi, The Complete Writings. Auch finde ich eine sehr gut lesbare Ausgabe mit ausführlichen Kommentaren und auch Einführung in die Figur und das Leben, die Wirkung des Bronze.
Alles klar, dann bleibt mir nur noch Ihnen zu danken, Herr Heube, für Ihre Einblicke in diesen ja doch sehr komplexen und vielschichtigen Text.
Gerne, war mir eine Freude.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.